So wie es eigentlich jetzt gerade die Frage war, ist dann schon immer wieder, dass man sagt, dann müssen wir da jetzt eben einen Knicks machen oder sagen wir jetzt eine Hoheit oder was.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
So, wunderschönen guten Mittag, kann man sagen. Es hat uns in unsere Ursprünge zurückverschlagen. Vor fast genau 3 Monaten haben wir unseren ersten Podcast hier in dieser Ortschaft aufgenommen. Und umso mehr freut es mich, den Sommer hier praktisch beginnen zu können mit dir, lieber Conny. Und wir haben auch eine junge Dame am Tisch sitzen.
Hallo, grüß euch.
Hallo, grüß euch auch von mir. Wir sind heute im Agerlhof in Jois zu Gast, dem Familienbetrieb der Familie Wetschka. Bekannt für ihre Weine, ich glaube vor allem Rosé vom Papa, ihre herzliche Gastfreundschaft und nicht zuletzt für die junge Frau, die heute unsere Gastgeberin ist. Die Gesprächspartnerin, die wir haben, ist die Hanna Wetschka und zwar ist sie die amtierende österreichische Weinkönigin.
Genau, hallo, ein herzliches Willkommen natürlich auch von meiner Seite. Schön, dass ihr das heute zu mir geschafft habt bei unserem Betrieb und dass wir ein bisschen sie austauschen und quatschen, was gerade alles so los ist.
Danke für die Einladung.
Dürfen wir eure Hoheit sagen oder dürfen wir Hanna zu dir sagen?
Am liebsten ist mir Hanna, also man darf schon beides sagen, aber ganz einfach Hanna.
Wann sagt eigentlich wer Hoheit?
Würde also sagen, ja? So wie es eigentlich jetzt gerade die Frage war, ist dann schon immer wieder, dass man sagt, dann müssen wir da jetzt eben einen Knicks machen oder sagen wir jetzt eine Hoheit oder was, wo ich dann schon meine, nein, Hanna ist mir am liebsten, weil das bin ich ja grundsätzlich auch. Aber ja, diese Schmähs quasi kämen schon immer wieder.
Okay. Und Hanna die?
Hanna die Erste, ne? genau. Also bin die amtierende erste burgenländische Weinkönigin Hanna gewesen und auch als österreichische Weinkönigin war jetzt auch Hanna die Erste.
Eine Vorgängerin von dir ist eine weitschichtige Verwandtschaft eigentlich nicht, die Tochter meiner Cousine, das war die Anna aus Donnerskirchen. Die hat schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und ich habe dich verfolgt auf Facebook und habe gesehen, ein Jubiläum im Palais Ferstl und so, da musst du auf der Bühne stehen, präsentieren und sowas. Ist dir das immer schon im Blut gelegen oder hast du das aneignen müssen?
Genau, richtig. Also es waren jetzt auch natürlich sehr viele Hauptaufgaben, was als Weinkönigin dazugehören, dass wir sehr präsent sind auf verschiedenen Veranstaltungen, Jubiläumsfeiern. Und ich habe mich da auch eigentlich sehr stark dafür eingesetzt, dass wir als Weinhoheiten da sehr gut einbegriffen wären. Habe dann auch immer wieder versucht, mich anzubieten, dass ich sagen kann, ja, darf ich da vielleicht durchmoderieren oder darf ich da irgendwie ein Teil davon sein. Und das haben sie jetzt in den letzten, sagen wir mal, 1,5 beziehungsweise jetzt schon fast 2 Jahre sehr gut angenommen, sind auch immer wieder auf mich zugekommen. Und ja, wahrscheinlich ist man schon grundsätzlich im Blut gelegen, aber man hat das halt vorher nicht gewusst. Also auf diese Eigenschaft von mir, sage ich mal, bin ich schon draufgekommen in der Amtszeit, dass jetzt dieses Moderieren, das Sprechen vom Publikum, über Fachwissen so ein bisschen plaudern, dass man das halt eben schon liegt und das sehr viel Spaß macht. Und ja, da bin ich sehr froh, dass ich das in dieser Erfahrung jetzt als Weinkönigin von mir selber kennengelernt habe.
Darf ich fragen, nachdem ich es nicht weiß, wie ist eigentlich dieser Prozess? Also wie wird man burgenländische Weinkönigin und dann österreichische?
Genau, also grundsätzlich gibt es da Hearing, also man meldet sich da ganz normal an. Und dann werden Fachfragen gestellt, englische Fragen. Man hält dann eine vorbereitete Rede, die was ein bisschen länger geht. Eine ist dann halt eben spontan, also alle Sachen, die was man natürlich dann in der Amtszeit braucht. Wir verkosten einen Wein, den wir dann beschreiben. Dann sind natürlich auch so ein paar gesetzliche Fragen mit dabei und so Aktuelles, auch ein bisschen über die Weinpolitik und solche Sachen. Und ja, da kann man sich natürlich auch vorbereiten. Man kriegt ein bisschen einen Leitfaden auch von der Verena geschickt. Also die Verena Glöckl, das ist die Person, auf die was sie wir eigentlich am meisten verlassen und zählen können in der Zeit. Also die ist immer für uns da, hat ein offenes Ohr und betreut uns da sehr gut. Und ja, dann hat man halt eben dieses Hearing und dann wird entschieden quasi, wer Weinkönigin oder Weinhoheiten, werden wir ja dann alle gemeinsam, also die Weinprinzessinnen dann noch. Und im ersten Jahr bin ich dann burgenländische und im zweiten habe ich dann quasi so automatisch dieses Upgrade zur österreichischen Weinkönigin. Also das geht dann so Hand in Hand, da wechselt sie immer Burgenland und Niederösterreich dann ab und da wird dann immer abwechselnd die österreichische Weinkönigin dann bei der zweiten Krönung quasi dann gekrönt.
Das heißt, wenn du jetzt dann den Zepter quasi abgibst, dann wird die österreichische Weinkönigin kommt dann aus Niederösterreich.
Genau, richtig. Okay. Das ist dann die nächste, die Hummel-Laura, eine sehr gute Freundin von mir, der darf ihr dann die Krone übergeben.
Okay.
Wir sitzen hier, ich glaube, es ist der Frühstücksraum vom Agerlhof.
Genau,
ihr richtig. Beherbergt Gäste, ihr macht den Wein selbst, ihr habt eine Weinbar da im Nebenraum, haben wir das gesehen. Und ein Bild ist gegenüber von mir, da sind drei Schwestern drauf. Mhm. Wie teilt ihr euch den Betrieb auf?
Richtig, also wir sind ein Drei-Mädel-Haus. Grundsätzlich, also ich bin die mittlere, ich habe eine ältere Schwester und eine kleinere Schwester. Und ich bin jetzt zurzeit die Einzige, was im Betrieb arbeitet. Also ich bin Vollzeit im Betrieb. Meine ältere Schwester ist diplomierte Buchhalterin. Die hat jetzt den Zugang zur Büroarbeit, wo ich sage, das ist natürlich auch nicht schlecht. Also wenn man da eine helfende Hand einmal hat. Und ja, meine kleine Schwester ist 16. Da werden wir mal schauen, wo die Reise hingeht. Sie hilft mir schon recht fleißig. Also wenn ich immer wieder was brauche beim Etikettieren oder bei der Weinlese, hilft sie mir ganz fleißig abwaschen. Und sie hat sich jetzt tatsächlich auch entschieden, weil in der Handelsschule in Neusiedl kommt jetzt wieder dieser neue Zweig mit Weinmarketing. Cool. Und am Anfang hat sie halt gemeint, nein, sie weiß nicht hin und her. Und jetzt hat sie sich aber doch selbstständig entschieden, dass sie sagt, nein, sie geht doch diesen Wein, also Weinmarketing-Weg, schauen wir halt einmal. Aber was natürlich auch wieder recht cool ist, wenn man da eine helfende Hand hat und ein bisschen, wenn sie in diese Ausbildung schnuppert, sage ich mal.
Cool.
Ja.
War für dich das immer klar, dass du im Betrieb sein wirst?
Naja, eigentlich ganz klar war es mir sicher nicht. Vielleicht unterbewusst ein bisschen, also die Interesse war immer da. Ich habe immer schon daheim gern mitgeholfen und wir sind halt eben auch mit der Arbeit aufgewachsen, mit den Urlaubsgästen am Hof, also man ist nicht anders gewohnt. Aber eigentlich bin ich dann ganz zu diesem Weg gekommen durch einen guten Freund. Der war bereits in Klosterneuburg und hat mich dann so ein bisschen hingedrängt und hat gesagt, na komm, tag da von den Tür, schau dir das an, es ist so cool und hin und her. Dann sind wir aufgefahren und bei mir war es so, dass ich nicht ganz gewusst habe, was ich sonst unbedingt machen will. Also mir war klar, so Pannoneum, Hack, das ist nicht so ganz meins. Und dann habe ich gesagt, ja, eigentlich, warum nicht probieren? Und dann hat sich so richtig meine Leidenschaft eigentlich zum Weinbau und zum Winzerinsein dann in der, ja, sage ich mal, in der zweiten Klosterneuburg eigentlich entwickelt, wo es dann halt auch spezifischer wird und das dann wirklich schon sehr deutlich war, dass mir das schon ziemlich viel Spaß macht.
Mir fällt auf, wir müssen einmal zum Tag der offenen Tür nach Klosterneuburg fahren. Weil in Wirklichkeit sind alle dort her und wir haben schon sehr viel gehört. Also Grüße an die höhere technische Lehranstalt oder was quasi das ist.
Bundeslehranstalt, genau, also ja.
Für Obst und Weinbau.
Wir, ja, für Obst und Weinbau, wir sind offen praktisch fürs Kollegium dort.
Ja, genau.
ja, Klosterneuburg haben wir erwähnt. Aber trotzdem, der Weg ist anders vorgegeben. Wie viele Generationen sind bei euch im Betrieb noch aktiv? Also wir sind vom Haushund, Hofhund, sind wir begrüßt worden.
Genau.
Und dann haben wir gesehen in die nächste Stufe, es gibt die Oma und die Großeltern auch noch, die aktiv
Richtig,
sind.
Richtig, genau. Also wir sind jetzt direkt im Haus, eigentlich ein Drei-Generationen-Haus plus Hund, weil man sagt, der Hund ist entweder so wie der Bruder oder eigentlich schon das vierte Kind. Das muss man halt sich eben dann aussuchen. Oma und Opa sind auf jeden Fall auch noch tatkräftig mit dabei. Also auch der Innenhof, den jetzt die Hörer natürlich nicht sehen, aber eh schon sehen habt ihr dürfen, den pflegt ganz die Oma. Also die ganze Blumenpracht ist der Oma zu verdanken. Generell ist er sehr fleißig und hilft mit den Gästezimmern mit. Also Frühstücksgeschirr, Weckerrahmen, Wäsche waschen oder sonstige Sachen. Und der Opa hilft auch noch tatkräftig. Der nimmt da mir ein paar Arbeiten an. Also wenn es so ums Lehrgut geht, von den Urlaubsgästen, dass er das immer wegbringt. Oder was immer sehr gute Hilfe ist, vor allem bringt man immer die Proben ins Weinlabor nach Golz. Also wenn wir da während der Ernte was Analysen brauchen, dann kann ich meinen Opa schicken. Und das ist natürlich schon ein Zeitersparnis für mich auch. Also ja, sie sind schon noch sehr hilfreich und helfen uns bei einigen Sachen, aber die großen Sachen, so wie Traktorfahren und so, die hat jetzt der Opa, also jetzt ist er 86 gefahren, ja, 2 Jahre, haben wir schon gesagt, jetzt ist er, glaube ich, genug Traktor gefahren, also solche Arbeiten haben wir jetzt dann schon abgegeben.
Jetzt macht er den Kurierdienst praktisch.
Genau, ja.
Und die Eltern?
Genau, also ja, meine Eltern sind natürlich auch noch. Ja, also der Papa und ich machen hauptsächlich das Weingut. Die Mama ist für die Urlaubsgäste zuständig. Ich bin halt generell auch überall natürlich einsetzbar. Ich helfe natürlich auch der Mama in die Zimmern oder das Frühstücksbuffet machen, wenn sie nicht da sind. Und ja, die Aufteilungen sind da eigentlich, also haben sie in den letzten Jahren auch herauskristallisiert. Während der Weinlese mache ich jetzt mittlerweile schon fast vollständig in Weinkeller. Der Papa macht eher die Übernahme. Wir sind aber trotzdem alle gemeinsam und helfen sie. Also wir besprechen an jeden Schritt und die Durchführung macht dann schon hauptsächlich jetzt ich. Also da ergänzt man sie grundsätzlich ganz gut mit der Erfahrung, die Tradition, von mir das neue Wissen und die, ja, sage ich mal, die Freund, also diese Leidenschaft, was Neues zu verändern und einfach ein bisschen dieses, ja, wie soll ich denn sagen, dieses, aber ja, verändern will man halt trotzdem irgendwie immer was, aber er nimmt es halt eh ganz gut an und ist da ganz offen dafür, aber ich glaube, wir ergänzen sie ganz gut in die Arbeiten.
Gibt es da hin und wieder ein bisschen so Reibungspotenziale?
Ja, Reibungspotenzial ist auf jeden Fall gut ausgedrückt. Nein, das gibt es definitiv. Also ich glaube, ohne dem würde es auch nicht gehen. Auch jetzt, wenn man bei uns sagt, wir sind eben 3 Generationen. Das heißt, auch Oma und Opa reden ja noch mit, wo wir natürlich sehr dankbar sind. Aber oft reicht es da, wenn zwei schon eine eigene Meinung haben. Dann kommen wir denen auch dazu. Generell in der Familie wird bei uns der Zusammenhalt groß geschrieben. Also ich habe auch noch einen Onkel, der ganz fleißig mithilft. Mein Cousin war auch ganz fleißig, der uns immer in der Traktorarbeit geholfen hat. Also es sind schon sehr viele Meinungen, die dann bei uns am Agerlhof quasi zusammentreffen und das, was dann am Familientisch diskutiert wird. Aber ja, das Wichtige ist, glaube ich, dass man sich bewusst ist, warum man das gern macht und dass man sich da immer wieder zurückführt auf den Grund und Boden. Und so kleine Auseinandersetzungen sind ganz normal. Ja.
Dazu. Das ist der Alltags. Alltag.
Einen kleinen Gruß an die Schwester, das ist Marketing, so ist es, wenn einen anderen Weg sagen, Marketing magst du gut.
Okay, danke, danke.
Und wie geht sich das alles aus? Neben, also jetzt im Moment wahrscheinlich eher schwieriger noch, schätze ich mal, mit neben Weinkönigin.
Ja, also mein Ziel war, also ich war dann eben nach Klosterneuburg, war ich dann immer noch 20 Stunden in einem anderen Betrieb arbeiten und zu Hause. Da hat sich das eigentlich alles schön gut ergänzen können. Und ich bin dann auch schon zweimal ins Ausland gegangen und wie ich dann heimgekommen bin von Napa Valley, habe ich gesagt, okay, jetzt bleibe ich mal Vollzeit daheim und man konzentriert sich auf seine eigenen Vorhaben, auf seinen Betrieb, auf seinen Fokus. Und ja, dann ist mir so ein bisschen das Weinkönigin-Sein hineingerutscht, sage ich mal. Das heißt, jetzt war ich doch nicht mehr nur Vollzeit daheim, sondern habe eh schon wieder so einen kleinen 20-Stunden-Job gehabt. Oder halt klein, ja. Man hat halt am Anfang geglaubt, vielleicht, dass es weniger Zeit in Anspruch nimmt. Aber es geht sich, sage ich mal, gut aus, weil ich halt sehr viel Unterstützung von der Familie habe. Das war uns bewusst und wichtig, dass ich sagen kann, okay, da ist eine Veranstaltung. Ich lasse jetzt da blöd gesagt einmal alles daheim liegen und stehe und ziehe mich an und fahre fort. Das geht natürlich nicht, wenn diese große Unterstützung da ist. Aber man merkt schon, vor allem jetzt noch so die ein, dreiviertel Jahr, sage ich mal, merkt man halt schon auch jetzt die Zeitintensivität. Also das kommt jetzt erst außer, wie viel man eigentlich unterwegs war und nicht daheim, ja.
Du hast jetzt gerade Napa Valley gesagt, interessiert mich.
Ja.
Wie bist du gekommen?
Genau.
Wolltest du das? Oder wie?
Ja. Ja. Mhm. Ja, also ich war gleich auch noch, also 2019 habe ich maturiert und bin dann gleich nach Südtirol gegangen. Über die Weinernte, weil ich gesagt habe, nicht gleich daheim, ich will weg, weil das daheim habe ich, wenn ich es will, eh eigentlich ein Leben lang. Und das hat mir dann schon ziemlich taugt, dass ich da einmal auf eigener Faust quasi da unten war. Ich habe dort allein nicht gelebt, habe das ganze Team kennengelernt, so als so selbstständig einmal halt. Weil im Internat waren wir zwar auch nicht mehr daheim, aber da waren auch immer irgendwie helfende Hände und man hat auch nicht immer alles so alleine stemmen müssen. Ich habe gesagt, einmal aussehen und so ein bisschen ins kalte Wasser springen. Das hat mir dann eigentlich grundsätzlich so gut taugt, dass ich gesagt habe, das wird vielleicht nicht mein erstes Auslandssaisonarbeit quasi sein. Und dann, ja, haben wir auch mit den Freundinnen und halt auch am Schulkollegen war das immer so ein Thema, gehen wir noch wohin, gehen wir fort, wer will wohin. Und dann hat sich das so ergeben, dass wir eigentlich 6 verschiedene Leute da gesagt haben, okay, eigentlich, das war ganz cool, gehen wir vielleicht gemeinsam in verschiedene Betriebe und haben dort halt eine leibende Zeit. Und ja, so war es dann auch. Also es war sehr lehrreich. Es war jetzt fast ein halbes Jahr, wo wir dann weg waren. Man war nicht ganz alleinig, weil man hat doch die Freunde um sich gehabt, was eigentlich eine coole Erfahrung war. Und ja, das war echt sehr, sehr schön, da die auch so wieder machen. Aber vielleicht jetzt, wenn ich sage, ich gehe über Naumefurt, wäre auch eventuell der Plan, dann definitiv nicht mehr für so einen langen Zeitraum, weil man jetzt daheim schon genug irgendwie gefestigt ist, dass sich das vielleicht nicht mehr ausgehen würde.
War was dabei, was du gesagt hast? Hey Papa, das machen die dort so und so, können wir das daheim auch so machen oder ist das sowieso ganz anders?
Nein, also ich finde, was ich gesehen habe in diese Auslandspraktika oder generell, wenn ich wo arbeiten war, das Weinmachen an sich ist eine Rezeptur, sage ich mal. Jeder kann was abwenden oder so, aber der Grundstock, also dass man die Weintrauben hat, die kommen vom Weingarten einer, sie werden dann halt eben auf verschiedenen Wege verarbeitet und das Endprodukt des Wein ist indirekt derselbe Weg. Es gibt natürlich dann immer Abweichungen, das was halt schon spannend ist, dass man das sieht, wenn man so viel unterwegs ist. Viel zum Umsetzen, also was ich dann schon auch gesagt habe, also die Barrique-Fässer, was wir haben, mit den Weißwein gefüllt, also der Chardonnay, dass man das auch schon, dass die Gärung auch im Barrique-Fass quasi erfolgt. Das war jetzt auch so ein kleiner Schritt, sage ich mal, den ich umgesetzt habe, weil so hat es der Papa immer nur zur Lagerung genutzt. Ich habe jetzt die Gärung auch schon dort gemacht. Aber ja, es war, also eine Sache war, wo ich gesagt habe, das machen wir so wahrscheinlich nicht, weil der Most ist dort in Amerika, wo wir waren, aber auch jetzt nicht so ganz typisch, haben sie wirklich 20 Minuten eigentlich rund gepumpt und Luft gegeben, dass man halt eben die Gerbstoffe aufoxidiert, wo bei uns eigentlich alle sagen, ja, Oxidationsschutz, ja. das. Und sie haben es dort eigentlich so gemacht, dass das eben, ja, unterstützen, dass das so passiert. Und das war schon also spannend zum sehen, das war mir halt auch noch nie so richtig ein Begriff, dass du sagst, okay, das macht man so.
Absichtlich.
Genau, ja. Absichtlich, ja. Aber das war jetzt auch eine Sache, wo ich sage, nein, das nehme ich jetzt im Betrieb daheim nicht unbedingt mit einer.
Okay. Da hättest du Erklärnot gehabt beim Papa.
Wahrscheinlich, das ja.
Gut, also wir haben gesagt, wir sind in Joes. Wir beginnen gerade den Sommer. Und ganz besonders freut es mich, eine Tugend heute frönen zu können, nämlich den Rosé. Mhm. Und ich habe immer gesagt, das ist für mich der Sommerwein. Das hat sich in den letzten Jahren so entwickelt. Die Korne hat mir zwar umerziehen wollen zum Blaufränkisch, auch gekühlt getrunken. Aber bevor er da das Kondenswasser noch komplett verliert, weil wir ja so warme Temperaturen haben, dann darf ich mich selbst einladen auf einen Schluck. Und natürlich. Zwar, da gibt es ganz was für mich eine andere Art und Weise, nämlich Cabernet Sauvignon. Ich bin es gewohnt, dass das eher Blaufränkisch oder Zweigelt ist, grundsätzlich für den Rosé. Und jetzt bin ich neugierig.
Ja, sehr gerne. Dann schenke ich euch natürlich einmal ein und dann können wir den Wein auch verkosten. Also ja, grundsätzlich Rosé, Sommerwein, glaube ich, ist definitiv ein Thema für viele Leute und haben es auch alle gern. Aber wir im Sortiment haben auch eigentlich Rosé, das definitiv auch als Winterwein, sage ich mal, gut durchgeht. Also der Papa hat 2006 eigentlich angefangen, den ersten Rosé zu produzieren, hat dann immer einen besonderen dazu gemacht und dann war jedes Jahr irgendwie mit jedem Jahrgang ein neuer Rosé bei uns im Sortiment. Und dann hat sich das so entwickelt, dass das seine Leidenschaft geworden ist, dass er eben für das gestanden ist. Und ich habe dann gesagt, wie ich dann nach der Schule halt eben heimgekommen bin, habe ich gesagt, also entweder machen wir jetzt was mit den Rosés oder wir lassen es wieder, aber wir können nicht so ein breites Sortiment aufstellen, auf nichts aus dem Fokus gelegt und so, da müssen wir irgendwie was draus machen. Und ja, dann sind wir den, sage ich mal, für uns schon sehr mutigen Schritt gegangen, dass wir sie auf die Rosés fokussiert haben. Wir haben jetzt mittlerweile 10 verschiedene Roséweine im Sortiment.
Wow.
Genau, ja. Also wirklich von jeder Richtung. Also wir haben das frisch-fruchtige, 2 prickelnde dabei, an süßen. Wir haben 2 Roséweine im Barrique ausgebaut, sehr kräftiger. Also der stärkste bei uns ist jetzt mit 15,5 Alkohol. Also wir schauen halt einfach, dass jeder, der was vielleicht gerne Rosé trinkt, die 10 bei uns verkostet und einer auf jeden Fall dabei ist, der dann schmeckt. Das war halt unser Hauptziel, sage ich mal.
Kann man sich steigern vom Sommerwein zum 15,5er, ja,
genau,
zum kräftigen Rosé.
Rosé-Verkostung auf einen Flat. Ne?
Genau, ja. Und so sind wir dann dazu gekommen, dass wir eben auch den Fokus drauf gelegt haben, dass wir jetzt alles umgestellt haben auf Rosé, also vom Marketing her, die Rückenetiketten, die Vorderetiketten, die Kapseln, die Karton. Also wir haben jetzt da wirklich eine Einheit, sage ich mal, geschaffen und versuchen da jetzt gerade die Marke, die Rosé-Bauern vom Agerlhof aufzubauen. Also grundsätzlich sind wir Weingut Agerlhof. Auch für die Urlaubsgäste ist es immer der Agerlhof. Das wird auf jeden Fall erhalten bleiben, ist uns auch wichtig. Das ist ein bisschen unsere Traditionsgeschichte. Und mit die Rosé-Bauern schließt es halt einfach die Mama auch mit ein, natürlich im Papa, mi, dann wenn vielleicht wirklich, sagt meine kleine Schwester oder auch die Ödere, irgendwie sie helfen mit, mein Onkel, also wir sind einfach die ganze Gemeinschaft, die was wir als die Rosé-Bauern dadurch betiteln können und das war mir halt ganz wichtig, dass wir die ganze Gemeinschaft eigentlich in den Namen mit einbringen.
Da muss praktisch dann in der nächsten Generation, wenn der richtige Weinbauer dann dazu gefunden wird, muss dann auch Rosé geben als Nachkommen praktisch.
Ja, genau.
Und bevor uns jetzt die Zungen am Gaumen biegen, bleibt, sage ich, ja, vielleicht dürfen wir kurz probieren,
genau,
und erklärt dann
mal
danach.
Ja. Perfekt. Prost.
Prost.
Prost. Prost. Also wir haben da jetzt im Glas Rosé Cabernet Sauvignon, auch La Vie genannt. Also wir haben für jeden unserer Roséweine einen besonderen Namen, sage ich mal. Wir machen jetzt aus jeder Rotweintraube, die wir im Betrieb haben, einen Rosé, außer Blaufränkisch. Das, was vielleicht für manche einmal irgendwie, also ja, nicht komisch wirkt, aber viele sagen, auch wenn ich so Podcasts höre oder einfach mit Winzer rede, sagen immer alle, ja, Blaufränkisch ist so die dankbarste Rosé-Sorte. Und ich habe auch zum Papa gesagt, also ich weiß nicht, ich glaube, das kribbelt mir schon unter die Fingern, dass ich jetzt einmal auch einen blaufränkischen Rosé mache. Dann hat er schon gesagt, nee, jetzt haben wir eh schon 10 im Sortiment, was soll man denn auch, was soll man denn auch? Und ich habe gesagt, na, dann warte ich halt noch 2 und dann gibt es halt in 2 Jahren. Genau, ja. Und der Rosé Cabernet La Vie ist ein bisschen in dieser französischen Stilrichtung, also deswegen auch La Vie für das Leben. Und auch die Etiketten, die was ihr jetzt da zumindest seht, das sind die Vögel des Neusiedlersees. Da haben wir sie ein bisschen auf die Herkunft spezialisiert, weil so, wo wir jetzt in Jois Rosé machen, ist halt natürlich auch dem Neusiedlersee zu verdanken. Also das Klima, was wir da haben, Rosé kann man auf der ganzen Welt machen, aber jeder hat seine eigenen Einflüsse. Bei uns ist halt der Neusiedlersee wirklich sehr prägend. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen eigentlich die Herkunft ein bisschen mit einbauen. Und auf dem Lavie ist jetzt auch die Graugans mit drauf, was natürlich auch ein sehr wichtiges Symbol, glaube ich, fürs Burgenland ist. Und auch die Verbindung von Etikett oder Graugans zum Namen ist, weil wenn sie die Graugans für einen Partner entscheidet, sagt man, sie bleiben halt ein Leben lang zusammen. Deswegen halt eben auch Lavie für den Rosé Cabernet Sauvignon.
Sehr schön.
Überall eine Geschichte.
Ich brauche jetzt gar nicht mehr viel dazu sagen, weil die Hanna hat das gerade gut erklärt, was quasi auf dem Vorderetikett zum Sehen ist.
Genau, wir werden die Weine natürlich verlinken in den Shownotes, dann kann man es auch im Shop dann betrachten.
Danke, ja.
Also die hübsche, große, schöne Graugans.
Eine Vogelfobie dürfen wir halt nicht haben.
Ja, genau. Und erhaben in Silber die Rosébauern vom Agerlhof mit eurem Eingangs, also vom Haus vorne, ne? Also das Häuschen ist da drauf.
Genau, genau.
Und auf der Rückseite haben wir Rosé Cabernet Sauvignon 2024, Qualität für ein Burgenland, 13,5 Alkohol und den Text, soll ich den auch vorlesen? Warte, ich habe kein Brünn auf Ort. Unsere Rosés sind vielfältig wie die Seevögel vom fruchtigen Rosé, der an den schillernden Besuch der Flamingos erinnert, über den gehaltvollen Rosé, der die Eleganz des Schwanes trägt, bis zum Rosé aus dem Barriquefass, edel und mächtig, wie der Seeadler, der seine Kreise über die Weine zieht. Überschrift habe ich vergessen, habe ich schon in der Schule nicht kennen, weil mein Mann das Herd lacht da. Die Welt der Roséweine vom Agerlhof.
Genau.
Und das habt ihr quasi, das ist dann auf jedem auf
genau,
jeder Flasche.
Also wir haben jetzt diesen Text quasi auf jeder Roséflasche und für die Weißwein und für die Rotweine haben wir quasi ein bisschen ein angepasstes Rückenetikett, wo wir auch so einen allgemeinen Text drauf haben, was auf das pannonische Klima und unsere Rot- und Weißweine quasi bezieht. Genau.
Wer gestaltet die Etiketten?
Also ich habe das, sage ich mal, übernommen. Das war vielleicht auch, was ich sage, einer der größten oder einer der ersten großen Schritte, die ich quasi übernommen habe und verändert habe. Da habe ich aufgrund von einer Freundin von mir, also Edi Hummel, Laura, die was die österreichische Weinkönigin wird, die hat auch Etikett gestaltet für ihren eigenen Wein. Und das hat mir eigentlich auch so taugt und habe dann gesagt, hey, wer macht das? Ich will da dahin. Und die hat mir dann in Kontakt hergestellt und das ist eine Firma im Waldviertel, also Kleinemann Waldviertel, ist aber schon Waldviertel, Media Design heißen die. Mhm. Und die haben uns halt eben drei verschiedene Linien vorgegeben und wir haben sie dann eben für die Vögel entschieden. Und die Lorena hat das gezeichnet, also das ist wirklich eine Handzeichnung, die was down digitalisiert haben und aufs Etikett gebracht haben. Also auch wirklich halt eben schon sehr besonders, dass man sagt, okay, die hat sich da echt was überlegt und hat ihren eigenen Stil da ins Etikett gebracht.
Sauvignon. Cabernet Sauvignon, muss ich sagen, ist auf jeden Fall merkbar. Mhm. Es ist nicht so klassisch. Mhm. Er ist nicht zu süß, er ist auch nicht zu trocken. Irgendwo schwimmt er so dazwischen, ja. Also sehr erfrischend. Ist das ein Wein, den du auf deine Federn schon schreiben kannst, wenn wir zu den Vögeln zurückkommen, oder bist du überall dabei?
Ja, nein, also grundsätzlich bin ich schon überall dabei. Also es gibt jetzt mittlerweile zwei Weine im Sortiment, die meinen Namen tragen. Also es gibt den Hanna Cuvée, das ist ein Rotwein, den gibt es aber schon seit dem 2000er Jahrgang. Also mein Geburtsjahr hat da der Papa schon Wein gemacht. Und dann ist einer dazu gekommen in meiner Amtszeit, also wie ich burgenländische Weinkönigin geworden bin, ist es der Rosé Pinot Noir, das ist der Hanna der Erste. Aber grundsätzlich liegt, würde ich sagen, meine Handschrift jetzt mittlerweile über alle Weine. Also 2019 und 2020 hätte ich es vielleicht nicht so kennen, weil wenn man da die Rotweine mit einbezieht, die hat ja dann der Papa 2018, wie noch in der Schule war, blöd gesagt, halt allein nicht produziert. Aber ja, seit 2020, 2021 bin ich schon bei jedem Schritt dabei und würde grundsätzlich schon so behaupten. Und ich glaube, er würde das dann auch schon so nennen.
Wie das denn du selber beschreiben? Also ich finde, in der Nase ist er sehr viel schon Himbeer und Grapefruit.
Mhm. Also grundsätzlich, wenn man jetzt sagt, eben, wie es vorher erwähnt habe, das Füße sind halt zweigelt und blaufränkisch. Wir haben auch einen roséblauer Zweigel, der geht auch sehr in diese bärige Richtung und ist ein bisschen, das hat, sage ich mal, diesen süßeren Akzent mit drinnen. Und ich finde da eigentlich auch die Nosen sehr schön. Das geht ein bisschen in dieses Weingartenpfirsich-Birnen, also so fruchtfleischige Fleisch, eher nicht dieses sehr duftig in die Nase kommen, sondern eher diese Sekundärfrucht im Hinten noch im Abgang eigentlich auch sehr weich und rund und sehr gehaltvoll.
Jetzt hast du mir überliefert, weil das mit dem Pfirsich, das habe ich geschmeckt, weil mir ist die Himbeere, die hat mir gefällt, die hätte ich nicht erlebt, aber der Pfirsich, ja, der ist
in der,
ist
Nase. Da.
Ja, also, ja. Ja, mhm. Genau.
Ja, ja. Sehr gut.
Wie ist der Papa eigentlich gekommen auf das, dass er Rosés macht? Weil es ist jetzt ja, glaube ich, nicht so typisch für die Gegend, oder?
Genau. Also der Papa ist, sage ich mal, grundsätzlich Quereinsteiger. Eigentlich hat sein Onkel übernommen, also mein Onkel übernommen, sein Bruder. Der hat sich dann doch nicht für den Weg entschieden und dann hat der Papa das so nebenbei einmal gemacht, neben seinem eigentlichen Job und hat dann gemerkt, hey, das taugt ihm irgendwie und passt halt eh so in seine Vorstellung von Leben vielleicht. Dann hat er den Weinbau übernommen und dann ist aber schon ziemlich schnell drauf gekommen, okay, so ganz taugt es ihm doch nicht, weil er ist halt sehr, also nicht unbedingt jetzt ein Querdenker, das hört sich immer gleich so negativ an, aber ich kann jetzt sagen, ich bin ganz, ganz froh, dass der Papa so ein Querdenker ist, weil er gesagt hat, er möchte nicht an Grünwaldliner, an Wölschriesling oder an Zweigelt, genau, so machen wie alle. Vor allem bei uns in Jois, wir sind ja eine sehr weinbaugeprägte Gemeinde. Es gibt ganz, ganz viele gute Weingüter und Winzer und Winzerinnen. Daher ist es halt natürlich dann auch schwierig, dass die irgendwie abhebst. Und er hat dann gesagt, er macht nicht alles so, wie es alle machen. Ich will was anderes ausprobieren. Und hat dann einfach so einmal einen Rosé probiert und so gesagt, was geht da eigentlich, was kann man als Wein machen? Und so hat sich das dann halt entwickelt bei ihm.
Mir ist vor 2 Jahren war das circa, da war auf ein Glas Burgenland in der Hofburg und da bist du schon amtierend gewesen und da hast überall Rosé propagiert. Das ist mir aufgefallen. Ja, okay, ein Verfechter für Rosé. Da habe ich gesagt, okay, ja, das war gerade dieser Hype. Ein Jahr vorher hat das so angefangen mit den Rosé-Spritzer, mit dem Ganzen. Und also da hat man schon gemerkt, auf Rosé setzt es ja. Das bleibt auch für die in Zukunft so.
Ja, definitiv. Also ich sogar, wenn man mich jetzt so sieht, auch als Weinkönigin, eigentlich, wenn wir dann nicht immer mit dem Dirndl auftreten, sondern auch mit so, sage ich mal, Businessgewand oder so, da setze ich ja immer auf die Farbe rosa. Also ich sogar, wenn mir vor 5 Jahren irgendwer gesagt hätte, ich ziehe nur mehr rosa an, hätte ich auch gesagt, das stimmt sicher nicht. Aber ja, so gehen dann die Wege und entwickeln sie, so wie man es vielleicht nicht kommen sieht. Aber wir setzen alles auf rosa, also in unserem Hof, die ganzen Blumen sind rosa. Wenn wir auf Veranstaltungen sind, dann sind wir alle rosa gekleidet. Wir machen auch sehr viele Veranstaltungen, auch zum Beispiel bei uns im Betrieb, also immer Pfingstsamstag machen wir unser Tor quasi auf und laden halt alle Leute ein und sagen halt eben dann, ja, kommt und trinkt oder verkostet unsere Rosés, aber kommt halt auch in rosa. Und das hat sich jetzt in den letzten 4-5 Jahren schon so durchgeschlagen, dass wirklich alle Freunde und Weinkunden schon mit dem rosa Gewand kommen, wenn wir Veranstaltungen haben. Und das ist halt schon erstens einmal super schön zum Sehen, zweitens einmal hast du dieses Gefühl von Unterstützung für alle, die was halt eben kommen und sagen da irgendwie die Wertschätzung und es schaut halt einfach super gut aus, wenn alle irgendwie in so einem Dresscode sind.
Stimmt. Sicher auch so. Ich bin zwar, also ich muss jetzt noch sagen, wir haben da die Rosé-Bauern-Kugelschreiber in rosa am Tisch liegen. Also es ist wirklich durchgestylt. Man geht durch den Innenhof rosa Oleander. Ich weiß nicht, wie diese anderen Pflanzen heißen, die du jetzt. Ich
glaub, ja, dann müsste man die Oma fragen.
Ich glaube, Geranien sind das. Ich selber war einmal auf einer Veranstaltung eingeladen. Das war jetzt zwar nicht von euch, aber das waren 2 Damen aus der Thermenregion, die auch eine Rosé-Veranstaltung hatten. Und da war es halt auch so rosa. Und ich habe meinen Kosten aufgemacht. Da macht, oh Gott. Und bin dann extra was Rosanes kaufen gegangen, weil ich wollte dann halt dort auch nicht.
Ich hätte nicht dienen können mit Rosa.
Wir müssen auf jeden Fall unbedingt irgendeine Veranstaltung einmal machen, wo der Christoph dann in Rosa kommt,
das darf nicht ganz sehen.
Aber nein, es ist, man darf das auch nicht unterschätzen, das war dann immer auch so, wo alle so, die Männer oder so, na, ich soll auch Rosa anziehen und so, also man glaubt es vielleicht gar nicht, aber es kommen wirklich so viele Männer und oft sagt man denen Städtern das rosane Hemd fast besser wie unsere rosane Bluse. Mhm. Also es sind wirklich auch ganz viele junge Männer oder auch ältere Männer dabei, die schon rosa tragen. Also auch der Opa, der ist schon mit 5 rosane Hemden eingekleidet worden, ohne Widerrede. Also das geht schon ganz gut durch bei uns.
Das hätte er sich vor ein paar Jahren auch nicht gedacht.
Nein, wahrscheinlich nicht, ja.
Das ist ja. Gut.
Wie viel Hektar? Hätte mich noch interessiert. Genau. Also, welche Fläche habt ihr eigentlich?
Genau, also wir bewirtschaften jetzt mittlerweile 11,5 Hektar. Wir sind da schon gestiegen, sage ich mal. Das war auch, wenn man so gesagt, wir schwimmen gegen den Strom, also wo andere vielleicht keine Rotweinflächen pachten oder Rotweintrauben kaufen, waren wir dann die, was in den letzten Jahren gesagt haben, doch, wir müssen pachten, wir müssen kaufen. Also da schauen wir halt schon dazu, dass wir den Rosébedarf, sage ich jetzt einmal, decken können. Mit den Eigenflächen ist das nicht mehr ausgegangen. Unser Plan oder also ein Zukunftsschritt wäre jetzt, dass wir eben Weißweinflächen umpfropfen lassen. Das heißt, das ist ja möglich, dass du aus einem Weißweinweingarten eigentlich einen Rotweinweingarten machst. Das werden wir jetzt nächstes Jahr mal ausprobieren. Das, was uns natürlich erleichtert, auch, dass wir die Weißweinflächen zurückbringen. Weil das ist jetzt ein bisschen so ein, sage ich mal, wirtschaftlicher Schritt, dass wir sagen, wir legen den Fokus auf die Rosés, auch wie wir es schon vorher gesagt haben, wie wir in der Hofburg waren oder wenn wir so auf Verkostungen sind. Wir haben unsere 5, 6 Rosés oder je nachdem, wie viel man da ausschenken darf, haben wir mit. Wir nehmen da keinen weißen, keinen roten mehr mit. Also den Schritt sind wir auch dann vor 2 Jahren circa gegangen und gesagt, nein, es ist uns egal und wenn wir dann kommen, die wir einen weißen, haben wir heute nicht. Dann bitte daneben stehen wir eh genug mit Weißweinen. Wir schenken rein die Rosés aus. Deswegen geht aber natürlich Weißwein und Rotwein einfach ein bisschen zurück, weil wir den Fokus nicht drauf legen. Das war uns natürlich bewusst, aber wir müssen jetzt wirtschaftlich natürlich da auch ein bisschen was verändern, dass sich das auch mit der Arbeitskraft, sage ich mal, gut ausgeht, weil es bringt uns wenig, wenn wir sie zerreißen und für die Weißweinflächen auch so viel Energie aufwenden. Dann sagen wir, eigentlich brauchen wir da nicht mehr so viel, weil wir nicht wissen ganz, was wir damit tun. Und jetzt habe ich gesagt, wir wollen halt, und du willst halt nicht unbedingt deine eigenen Flächen verpachten oder halt ausreißen und komplett neu setzen, wo wir sagen, wir wollen eigentlich diese Wurzelstruktur erhalten und sagen, okay, der Weingarten steht schon so gut und ist immer noch super vital. Wir probieren das einfach mit dem Umpropfen.
Das heißt, es wird auf den bestehenden Weißwein-Rebstock quasi
das neue wird auch Rebanlage quasi eingesetzt, ja. Und das kommt dann unten eben vom Stamm dann außer. Und das haben wir auch in Jules, also man sieht es, wenn man bewusst eigentlich durch die Weingärten fährt, sieht man das immer wieder und es funktioniert eigentlich super gut, ja.
Und hast du dann das Weiße eigentlich auch noch oder nur mehr das
Na, dann nachher dann nur mehr das Neue, das Rote, und genau.
Musst du auch 3 Jahre warten, oder?
Ja, schon auch. Also es dauert schon auch, es wird vielleicht ein bisschen schneller gehen, weil ja eben die sag ich mal, die Nährstoff- und Wasserversorgung von der Tiefe vom Wurzelstock halt eben schon kommt, aber bis wahrscheinlich richtig schön wächst und alles, wird schon eine Zeit vergehen, genau. Mhm.
Aber den Hauptstock, der steht schon noch da,
das der, heißt, genau, du alles genau, der grobe Stock bleibt. Ich weiß ja gar nicht, wie genau das dann geht, dass man oben das alles wegcuttet, weil es ist ja dort noch eine große Verletzung auch. Also da muss ich mich schon ein bisschen auseinandersetzen. Aber wir haben schon in Kontakt und wir haben das schon besprochen für nächstes Jahr. Da haben gesagt, wir werden einmal ein paar Flächen, ein paar Reihen wahrscheinlich einmal fürs Erste ausprobieren, wie es funktioniert. Und sind wir selber gespannt und stellen uns da, sage ich mal, wieder ein bisschen eine Herausforderung, da wo man was lernen kann.
Also frischer Wind nicht nur in der Persönlichkeit, sondern frischer Wind auch im Weingarten.
Ja, genau.
Wir müssen ja neidvoll zugeben, wenn wir das Geburtsjahr 2000 annehmen, dann ist das für uns, da haben wir schon einen Führerschein gehabt. Ja, frischer Wind auf jeden Fall. Ihr habt die Youngsters im Weinberg, gibt es da eine Veranstaltungsreihe, wird am 12. Juli, das ist zwar jetzt dann nach dem Ausstrahlungsdatum, also wir strahlen nachher aus, aber ihr habt schon vorige Woche auch was gehabt und da war der junge Bader aus Horizon war da dabei. Also die Jungen machen auf sich aufmerksam. Genau. Ihr habt jetzt da Konzert unterstützt mit einer Weinkost praktisch
genau,
dabei.
Richtig,
ihr habt eine eigene Veranstaltung in Neusiedl. Das heißt, da tut sich was, ihr bringt es praktisch den Jugendlichen, also Jugendlichen, die ab erlaubten Alter natürlich, Wein trinken dürfen, aber ihr bringt ein bisschen das Bewusstsein eurer Altersklasse bei, dass das ein Genussmittel ist und kein Rauschmittel.
Genau, also wir probieren es auf alle Fälle. Ich muss sagen, wir haben da auch dann sehr viel Unterstützung jetzt von anderen, die was sagen, sie wollen das unterstützen. Da glaube ich, kann ich euch als Beispiel auch sehr gut hernehmen, dass das sagt, okay, es macht diese Podcast-Folgen mit Winzerinnen und Winzer, wo man einfach generell das vielleicht ein bisschen simpel erklären kann und was ist Wein, was ist Genuss. Und ja, mit den Weinwerk Youngsters sind wir da eine ganz coole Jungwinzergruppe und schauen halt eben, dass wir für Veranstaltungen präsent sind. Und da haben wir eben auch ganz viel Unterstützung vom ganzen Weinwerk-Team. Und es ist ja ganz cool, dass wir sie eigentlich so vernetzen, weil wir kennen sie untereinander doch ja alle und man kommt immer wieder zusammen. Aber eine so Gemeinschaft zum Home verbindet natürlich nochmal ganz anders.
Und geht teilweise gemeinsam in Klosterneuburg in die Schule wahrscheinlich.
Genau, das war schon auch, dass das oft vorgekommen ist oder dass man sich von Klosterneuburg kennt. Das ist halt auch eine gute Gemeinschaft dann und man sieht sie immer wieder auf Weinveranstaltungen. Also das finde ich eigentlich das Schöne an der Schule oder an dem Berufszweig, dass man immer wieder irgendwie zusammenkommt. Weil wenn man jetzt so mitkriegt von anderen Schulkollegen, die was bei uns in der Gegend vielleicht waren, die sind vielleicht nur 5 Ortschaften weiter, aber man verliert sie eigentlich aus den Augen, weil dann doch jeder sein Ding macht. Und der Wein, das verbindet einfach, das macht die Gesellschaft halt eben einfach lebendig und das ist einfach ja schön zum Arbeiten damit.
Da werden wir wieder bei dem Hashtag Wein verbindet, wie du das gerade gesagt
genau.
hast. Genau. Ja, also das ist schon, das, ja, wenn man da einmal drin ist in dieser Weinblase, dann die lässt einem nicht mehr los.
Genau, ja.
Ich glaube, es ist auch so, dass man natürlich nicht überall diesen Spirit hat. Also ja, es wird man jetzt da sagen, da gibt es ja sehr viele Weinbauern und es gibt auch einen, der es halt ein bisschen nicht vorgemacht, aber der hat marketingmäßig seinen Weg gemacht, der ist am Berg da oben irgendwo. Mhm. Aber da ist auch die nächste Generation schon da und das macht aber Mut und natürlich sagt, okay, es geht und es ist eine Plattform für das da und das ist ja eigentlich das, was ausmacht.
Na voll, also wir sind, glaube ich, alle ganz, ganz dankbar, dass wir diese große Winzerschaft haben. Jeder macht auf seinen anderen Weg Werbung für Joyce. Joyce ist bekannt worden durch bestimmte Vorreiter-Winzer, sage ich mal. Also da sind wir wirklich ganz froh. Und ja, ich muss sagen, ich bin dann natürlich jetzt auch froh und stolz. Das darf ich, glaube ich, so zugeben, dass ich auch für Joyce jetzt in meiner Amtszeit als Weinkönigin da natürlich auch meinen Teil dazu beigetragen habe. Also das, glaube ich, passt schon ganz gut und da hat sich ganz Joyce für mich und mit mir, glaube ich, gefreut.
Genau. Und das ist auch sichtbar, weil wenn man in Joyce reinfährt, mit dem Auto steht eine große Tafel mit der Hanna abgebildet, mit der Weinkönigin.
Genau, ja. Da haben wir drei Tafeln in Joyce und die... Weiß ich nicht, wie lange es stehen bleiben, schauen wir mal. Aber ja, die begrüßen die Urlaubsgäste und die Einheimischen jeden Tag.
Na, auf jeden Fall ist es mir aufgefallen, wie ich zugefahren bin da. Also auf der unteren Hauptstraße, da treibt sich das Leben. Mhm. Es gibt ja Gastronomie auch und es gibt genug, was man erleben kann. Und deshalb würde ich sagen, auf jeden Fall eine Reise wert. Und nächtigen kann man dann natürlich auch hier.
Genau, also wir haben ganz, ganz viele Nächtigungsmöglichkeiten. Ganz viele Winzerinnen und Winzer bzw. Gastgeberinnen und Gastgeber, die da ganz viel Herzblut reinstecken und den ganzen Tourismus einfach gut fördern. Wir haben generell ein super Netz von Tourismusgemeinden, also das passt alles Hand in Hand zusammen, ganz viele Veranstaltungen über Sommer. Also wir schauen schon, dass wir alles gut belebt halten. Das ist, glaube ich, das Ziel unser aller.
Gibt es selber ein Zimmer?
Genau, ja.
Wie lange vorher müssen wir buchen, dass wir das machen können? Alles ausgebucht?
Ja, also die Saison an sich geht bei uns meistens von April bis November. Joyce, glaube ich, generell ist ziemlich gut gebucht. Also auch bei uns, wir haben für 8 Personen Platz. Daher sind wir gut kleinstrukturiert. Also uns war immer wichtig, auch im Weinbau und mit den Zimmern, dass wir viel einfach selber machen können. Dass man nicht so stark auf die Hilfe von anderen quasi ausgelegt ist, sondern dass du sagst, okay, man schafft das allein nicht, falls irgendwas kommt. Das hat man dann auch zum Beispiel in Corona gesehen, wo natürlich viele Arbeiter dann nicht kommen haben können, wo wir sagen, okay, wir haben das noch alleine stemmen können. Und das ist uns dann nochmal bewusst worden, dass das ein irrsinniger Vorteil ist, dass wir so kleinstrukturiert und familiär sind. Und ja, wie oft früher buchen? Das ist eine gute Frage. Also die meisten melden sich schon mal eine Saison vorher, dass sie das ausgehen.
Wenn sie da waren, sagen sie gleich und gleich weiter buchen fürs nächste Jahr.
Genau, also das ist schon auch schön. Wir haben sehr viele Stammkunden, also sehr viele Weinliebhaber auch. Da sind wir ganz stolz drauf eigentlich, dass wir da natürlich gut gedeckt sind. Wir sind aber offen und halten sich dann immer wieder was offen, dass wir natürlich auch neue Weinliebhaber und Gäste dazu finden können. Das ist uns natürlich schon grundsätzlich ganz wichtig. Aber es ist, ja, die Urlaubsgäste gehören einfach da am Hof dazu.
Ja, das gehört, das ist eine Ansage, eine Saison vorher. Mir ist aufgefallen, es sind Namensschilder, ihr seid bei du mit den Gästen, das ist eine ziemlich familiäre Sache, also ihr kennt euch schon länger wahrscheinlich und ich nehme an, die Saison wird dann noch bis zum Martini-Loben auch verlängert und da gibt es dann auch noch Zimmern zu buchen wahrscheinlich.
Genau, also mit Martini-Loben ist dann das letzte Wochenende. Und da ist dann schon meistens unter der Woche ein bisschen leerer, weil es ist halt dann wetterbedingt, machen wir es super schön, machen wir dann schon nebelig, wo viele sich spontan entscheiden, sie fahren schon ein bisschen früher runter oder sie kommen halt nur das Wochenende. Und mit Martini-Loben gehen wir dann in die Winterruhe, das keine Winterruhe mehr ist, aber zumindest was die Zimmer angeht.
Schon traurig, dass du bald deine Krone abgeben musst, darfst, sollst?
Ja, also es sind ganz gemischte Gefühle grundsätzlich. Also auf der einen Seite ist man natürlich traurig, dass das eigentlich jetzt da langsam vorbei ist. Also man sieht wieder, wie schnell dann 2 Jahre vorbei sind eigentlich. Aber man ist halt voller Vorfreude auf das, was kommt. Weil diese Zeit natürlich sehr viele Türen geöffnet hat, sehr viele Möglichkeiten bietet. Und ja, ich glaube, das ist dann im eigenen Ermessen, was man dann natürlich noch rausholt und was man noch machen kann aus der Zeit. Und da bin ich schon gespannt, was noch so auf mich zukommt. Aber ich freue mich für die nächste Weinhoheitengruppe oder für die nächsten Weinhoheiten, die was kommen, dass das auch alles erleben dürfen. Aber ja, man ist halt natürlich schon, dann sitzt man, also man sitzt nicht wieder daheim, aber ich glaube, es wird grundsätzlich schon eine Umstellung von dem Unterwegssein und wieder eigentlich in den eigenen 4 Wänden arbeiten. Ja.
Fahrt wird es aber nicht werden.
Nein, Fahrt wird es mir, glaube ich, sicher nicht.
Die Bewerbungsfrist schon vorbei für die...
Ja, also wir haben tatsächlich morgen ist das Hearing für die nächsten Weinhoheiten. Also mit morgen, also wenn das jetzt ausgestrahlt wird, wissen wir es definitiv schon, wird das dann morgen entschieden und ich bin schon ganz gespannt. Ja. Und jetzt, da sitze ich mal auf der anderen Seite. Also die Sophie, die Weinprinzessin und ich dürfen da dabei sein quasi bei den Bewertungen und darf jetzt auch das von der anderen Seite sehen, wo ich vor 2 Jahren gestanden bin. Ja.
Gibt es da Altersbeschränkungen eigentlich?
Grundsätzlich ja.
Ich bin nicht mehr.
Im Burgenland ja. In Niederösterreich haben sie es mit Heuer, haben sie es auflassen, die Altersbeschränkung.
Okay.
Also es tut sich auch in dieser Amtszeit, sage ich, immer wieder mal was. Wir möchten immer wieder ein bisschen was verändern. Aber alles, glaube ich, wird...
Noch Chance.
Ja, ich würde gerade sagen, alles wird nicht verändert, das heißt, es bleiben ganz viele Sachen beim Alten.
Bei dir geht es die Weinkaiserin aus. Ja. Die Sophie ist aus Andau, glaube ich.
Genau, ne? Richtig, ja. Okay,
vielleicht gibt es auch Omas oder so. Ja, also so irgendwie als begleitend. Ne?
Begleitperson.
Wer weiß, wie sich die politische Veränderung kommt, dann gibt es einen Weinzar und Weinzarin. Ja, na gut. Eine Rubrik, diese ein bisschen schlimmer anhört, als sie ist. Das ist das kleine Verhör zum Schluss von der Corne. Mhm. Und da darf ich jetzt überleiten.
Jawohl.
Und zwar ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Also das ist bei mir grundsätzlich Cremespinat. Das ist, was man gleich so in den Kopf schießt. Grundsätzlich kann ich sagen, ist ich mittlerweile eh schon viel und bin nicht mehr gar so hagelig. Aber ich glaube, der wird es nie so ganz in meine Lieblingsessenssachen schaffen.
Meine Tochter fühlt sich da sehr verstanden. Ja.
Ah, ich hätte eine Geschichte dazu, aber ich erzähle jetzt nicht. Ich erzähle noch.
Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Also ich glaube, grundsätzlich gibt es so ganz, ganz viele schöne Weinmomente. Dieses eine, wo sich vielleicht viele Winzerinnen und Winzer wünschen, dieses eine Wow, dass du sagst, boah, man macht jetzt die und die Flaschen auf und das war er. Das sowieso noch nicht, aber auch in meiner Amtszeit jetzt, da waren ganz viele Weinmomente auch mit Winzer und Winzerinnen von der Gegend vielleicht, wo ich sage, hey, da hat man immer schon in Namen gehört und in Wein und mit dem halt eben dann die Weine zu verkosten, wo du so denkst, hey, wow, interessant, was der für einen Zugang hat, was der davon hält, was der dazu sagt. Das waren so meine, sage ich mal, Weinmomente.
Gibt es schon ein schlimmstes Weinerlebnis?
Ja, schlimmstes. Also eins gibt es vielleicht schon. Man kennt ja natürlich immer so diese Fehler im Wein, sage ich mal, oder was alles passieren kann. Und da gibt es ja auch das Mäuseln. Ja. Und ja, ich habe tatsächlich schon Wein gehabt. Ich habe nicht gewusst, dass man das wirklich so schmecken kann. Mhm. Aber es war auch Wein schon dabei, wo ich sage, okay, also das ist ganz eindeutig und hätte ich gar nicht geglaubt, dass das möglich ist, aber gibt es, ja. Und
kriegt man immer weg, ne? Das heißt, das
ja,
war's dann, ne?
Genau, mhm. Ja. Das war vielleicht der schlimmste Weinmoment, ja.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Das wäre dann wahrscheinlich der Merlot. Dadurch, dass man Merlot eigentlich, wenn man es jetzt auf Rotwein sieht, im Stahltank und eher kühl genießen kann. Man hat aber auch das kräftige, Barrique ausgebaute. Man hat eigentlich diese schöne Samtigkeit, die Beeren mit dabei. Also das taugt man generell von Rotwein sehr gut. Und auch als Rosé ist halt eben Merlot ganz super. Also wir im Sortiment, wir haben auch 3 Roséweine aus Merlot ausgebaut, weil wir das halt eigentlich ziemlich cooler finden, weil es nicht so viel Rosé-Merlots eigentlich gibt. Und ja, da haben wir ganz auch 3 besondere Roséweine, die sich ziemlich von der, sage ich mal, klassischen Linie abheben. Deswegen, glaube ich, würde ich mit Merlot gehen.
Cool. Haben wir, glaube ich, eh noch gar nicht gehabt, die Rebsorte. Ja?
Nein.
Ein Punkt, wir sollten so eine Punkteliste also, machen. Ja, mit.
Ein Statistiker
brauchen. Aber das kommt vielleicht dann drauf an, wo wir aufnehmen. Also wir müssen das. Ja. Ist dann irgendwie unfair, wenn wir im Burgenland sind. Und, ja. Mein perfektes Katerfrühstück ist...
Naja, dadurch, dass ich nicht so Frühstückerin bin, würde ich dann eigentlich aufs Mittagessen, glaube ich, umschwenken. Und das ist dann natürlich, wenn der Abend davor vielleicht ein bisschen länger gegangen ist, ist man nicht so motiviert, so ganz frisch zu kochen. Und das ist dann bei mir meistens immer Nudeln mit Pesto. Also das hält dann schon ganz gut her.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Ja, vielleicht... Gute Frage. Also ich glaube, grundsätzlich habe ich jetzt auch in meiner Amtszeit in den letzten 2 Jahren schon mit vielen Personen, wo ich mir vielleicht gedacht hätte, hey, mit denen darf ich vielleicht gerne mal eine Flasche trinken, habe ich vielleicht sogar schon geschafft, ja.
Super, auch schon Checkliste quasi.
Eigentlich, ja.
Mit dem Papa.
Ja, genau.
Ja. Das aber passiert das wird eh öfters passieren.
Das passiert eh oft genug, genau.
Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Also da kann ich mich, glaube ich, bis jetzt einmal glücklich schätzen, dass das noch nicht der Fall war. Ich weiß nicht, vielleicht fragt es mich 10 Jahren einmal, okay. Vielleicht ist da noch was passiert oder vielleicht bleibe ich auch verschont.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, da würde mir so gar nicht unbedingt was einfallen. Also ich bin generell, ich super gern süß, ich super gern salzig. Kombiniert habe ich es noch nicht so oft, das, was man eigentlich immer wieder hört. Also da bleibe ich dann schon, glaube ich, in der Richtung. Aber ja, da glaube ich, habe ich nicht so ganz eine Sünde. Also ich zum Beispiel super gern Makis. Das könnte ich jeden Tag essen. Aber ob das jetzt eine Sünde zählt, weiß ich nicht ganz.
Ja. Ja. Also du streichst da Nutella drüber.
Ja,
also.
Dann eher nicht.
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Ja, vielleicht wird es dann der Jahrgang sein, den ich dann vielleicht als ganz Chefin oder Geschäftsführerin vom Weingut Agerlhof, den was ich wirklich ganz selbstständig in der Leitung produziert habe, vielleicht, dass ich den in 10 Jahren dann mal wieder probiere. Schauen wir mal, wann das dann ist.
Eine Ansage.
Genau.
Ja, und meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein?
Ja, ich denke definitiv ein großes Glas Rosé.
Nichts anderes hätte man erwartet.
Ja. Ja, genau, das muss schon sein.
Liebe Hanna, danke für das Gespräch. Ja. Voller Ehrfurcht, dürfen wir sagen, sehr, sehr motiviert, in die Zukunft blickend, auf jeden Fall redegewandt. Also wenn einer von uns beiden einmal ausfällt, kannst sofort einsteigen. Überhaupt gar kein Thema.
Ich könnte mal eine Schulung machen bei dir.
Ja, genau. Oder wir könnten eine Schulung machen bei dir. Also so schlagfertig selten noch erlebt. Und deshalb auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Wir verlinken euer Weingut, eure Website hat auch in den Shownotes und auch den Wein, den wir heute gekostet haben. Ja. Ja, es ist immer eine Reise wert, kann man sagen.
Sehr schön.
Ich glaube, irgendwer hat einmal so, ja, ist mein Kleuser, so, aber das ist, glaube ich, politischer.
Das gehört irgendwie zu euch dazu. Das zieht sich schon ganz gut durch, ja, das kennt man schon.
Gut, in diesem Sinne, dann dürfen wir uns bedanken und Prost, Mahlzeit.
Prost. Ja, ich sage auch nochmal vielen lieben Dank, dass ihr da seid. Hat mich sehr gefreut. Und ja, ich glaube, dann werden wir sie in nächster Zeit natürlich auch noch öfters auf diversen Weinveranstaltungen sehen.
Sehr gerne. In Rosa, Christoph.
Ich werde daran arbeiten. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.